Jena Akademie, das finde ich ganz toll, dass das Thema besprochen wird. Soll ich irgendwie lauter sprechen, leiser sprechen?
Oder? Lauter ist besser.
Lauter ist besser, okay. Ich wollte nur noch kurz ergänzen zur biografischen Forschung oder ein bisschen relativieren zur biografischen, freundlichen Vorstellung von Barbara. Also in der Liga für Menschenrechte bin ich jetzt nicht heute in erster Linie verantwortlich für die Bereiche Flüchtlingspolitik, Rassismus und Israel-Palästina. Das würde ich zusammen gar nicht schaffen, sondern ich habe mich damit auch beschäftigt auf jeden Fall. Und wir machen das gemeinsam. Und andere haben eben schwerpunktmäßig Flüchtlingspolitik, europäisch und deutsch und Rassismus. Und ich beschäftige mich im Moment schwerpunktmäßig mit Israel-Palästina und spreche hier heute sicherlich daraus, aus der Arbeit für die Liga, aber vor allem auch aus der Arbeit für die BDS-Gruppe Berlin. Ja, ich wollte jetzt halt nochmal ergänzen, mache ich das jetzt richtig hier technisch? Ja, wunderbar. Ein bisschen ergänzen eben über zivilgesellschaftliche Strategien, speziell am Beispiel des Aufrufs für ein Militärembargo gegen Israel und am Beispiel der europäischen Kampagne gegen Agrexco. Es ist halt klar, dass diese Frage, die als Überschrift über diesem Workshop steht, wer profitiert von der Besatzung, dass sie praktisch politisch gemeint ist. Also wir hatten gestern tolle wissenschaftliche Analysen und das ist auch, finde ich ganz fantastisch. Auch was wir heute machen, da sollte man jetzt auch von dem, was ich sage, jetzt keine absolute analytische Vollständigkeit erwarten, sondern es geht eben darum, wie zu handeln ist. Und es geht eben bei dieser Frage, wer profitiert von der Besatzung, darum, politischen, öffentlichen Druck auf die entsprechenden Unternehmen, Regierungen oder anderen Institutionen, die in Frage kommen, auszuüben. Erstens eben Ziele, um die Besatzung zu überwinden, zu helfen und zweitens, um Verhältnisse in Palästina und Israel zu überwinden, helfen, die mit systematischen Völkerrechts- und Menschenrechtsverletzungen einhergehen. Birgit hat das ja ausführlich ausgeführt. Und zum Punkt Gerechtigkeit in diesem Zusammenhang, auch der BDS-Kampagne, Barbara hat ja erwähnt, wie wichtig eben Gerechtigkeit für den Frieden ist, die BDS-Bewegung, diese ganzen Kampagnen Druck auszuüben im Zusammenhang mit Besatzung, Apartheid und Kolonialismus, ist eben insofern auch recht, weil sie alle Akteure einbezieht, die Gewinn ziehen aus der Besatzung und die dazu beitragen, dass diese Verhältnisse aufrechterhalten werden. Die sind alle verantwortlich und nicht eben nur die israelische Regierung allein. Also so viel da auch noch zum Thema Gerechtigkeit. An der Stelle vielleicht noch, BDS-Bewegung ist ja eben, das hatte Birgit auch schon erwähnt, eine internationale Zivilgesellschaft, die von Palästina herkommt. Und ich will nur noch mal in dem Zusammenhang zwei andere zivilgesellschaftliche Initiativen erwähnen, weil es eben zusammengehört und weil das immer wichtiger wird, da die Staaten eben versagt haben, die Regierung versagt haben. Das ist erstens die Gaza-Flottilla, also jetzt die zweite Gaza-Flottilla in diesem Jahr, von der ich denke, dass sie auch erfolgreich war, auch wenn letzten Endes nur ein Schiff es in Richtung Gaza geschafft hat. Aber es ist sehr viel deutlich geworden, wie die israelische Regierung die Blockade gegen den Gazastreifen, wie es ihr gelingt, das praktisch bis nach Griechenland fortzusetzen. Und ich denke, dieses Engagement wird weitergehen und es werden immer mehr Menschen auch weltweit einbezogen werden. Das zweite ist das Fly-In, das sogenannte Fly-In, die Aktion Willkommen in Palästina, 8. Juli, wo eben zum 8. Juli hin eigentlich Hunderte auf Einladung palästinensischer zivilgesellschaftlicher Organisationen zum Flughafen Tel Aviv fliegen wollten. Wie bekannt sind mehrere hundert daran gehindert worden. Also auch das hat nochmal gezeigt, wie die israelische Regierung bis in die Flughäfen von Genf, von Paris und so weiter diese Blockade erweitert. Und andere eben, darunter der Günther, der hier sitzt und ich auch, konnten zwar fliegen, sind aber dann eben festgesetzt worden und haben ein paar Tage im Gefängnis verbracht. Günther konnte dann reinkommen. Ich habe mich da entschieden, die Bedingungen, die da gestellt wurden, nicht anzunehmen und ich bin mit anderen dann eben nach 2 Tagen zurück abgeschoben worden. Andere Kolleginnen und Kollegen von uns haben eben eine Woche dort zugebracht und eine, die Angelika auch aus Berlin, hat ja bekanntlich geklagt, gegen ihre Abschiebung verloren, aber auch darüber ist sehr viel bekannt geworden und das ist eben auch in der Öffentlichkeit klar geworden. Auf einmal haben das dann noch deutsche Medien kapiert, da werden deutsche Aktivisten so komisch behandelt mit dem Gefängniswagen und so weiter, da muss doch was falsch sein. Wobei wichtig ist zu betonen, dass diejenigen, denen es oftmals sehr schlecht geht, unter menschenrechtlichen Aspekten auch absolut unakzeptabel, eben palästinensische Gefangene sind und nicht so sehr wir, obwohl es auch nicht legitim war und auch unangenehm. Soweit dazu verschiedene zivilgesellschaftliche Bewegungen. Ich muss mal eben schauen, wie ich hier dieses hinkriege. Ja, was ich noch betonen wollte zur BDS-Bewegung, ist eben, dass ein ganz breiter gesellschaftlicher, zivilgesellschaftlicher Konsens dort ist. Es ist eigentlich die größte Koalition in Palästina, ist manchmal hier gar nicht so bewusst. Und zugleich eben auch, es ist eine demokratische Basisbewegung, die sich heute auch solidarisiert mit den, also mit der Technik muss ich mich hier noch ein bisschen vertraut machen, eine Basisbewegung, die sich eben auch solidarisiert mit den demokratischen Bewegungen in anderen, in den arabischen Staaten. Wichtig zur Breite nochmal dieser Bewegung ist halt, dass der BDS-Aufruf von 170 Organisationen unterstützt worden ist im Jahr 2005 und das eben in dem palästinensischen BDS-Komitee, also einem Lenkungsausschuss, also heute insgesamt 15 Bündnisse und Organisationen sind und das ist wirklich was total Breites. Da ist das ganze Netzwerk der palästinensischen Nichtregierungsorganisationen drin, da sind Gewerkschaften drin, da sind Frauenorganisationen drin, Menschenrechtsorganisationen, wissenschaftliche Organisationen, Basiswiderstand und so weiter. Und eben zu der Frage, die da aufkam, gerade von einer Kollegin, auch sehr wichtig, die existiert eben auch in Israel durch diese sehr aktive Gruppe Boycott from Within. Es gibt in Israel halt auch Gruppen, die nur israelische Siedlungsprodukte boykottieren wollen, das wäre dann wieder was anderes. Und was eben nochmal, es wurde schon mal erwähnt, aber es kann gar nicht oft genug erwähnt werden, die Bedeutung der israelischen feministischen Friedensorganisation Coalition of Women for Peace, die eben diese hervorragende Internetdatenbank Who Profits from the Occupation erstellt haben, wo man nachschauen kann, welche Unternehmen, auch Deutsche, eben da ihren Gewinn draus ziehen, legitimerweise. Zu Israel wäre nochmal zu sagen, eben auch sehr wichtig, Stichwort Anti-Boykott-Gesetz, jetzt im Juli verabschiedet, richtet sich vor allem gegen Israelis und ich würde die These aufstellen, hat schon eine irrsinnig paradoxe Wirkung im Interesse der solidarischen Bewegung erzeugt, weil nämlich sehr viele auch liberalere Israelis dieses Gesetz ablehnen, sogar bis in Teile der israelischen Rechten hinein, die sagen, es ist unterdrückt die Meinungsfreiheit. Manche sagen sogar, auch in Haaretz gab es so Kommentare, das ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Faschismus in Israel. Ich will jetzt das gar nicht mehr genau zu eigen machen, aber man sagt eben, das ist ein Schritt dahin auch zur Unterdrückung von Nichtregierungsorganisationen. Also das ist ein interessanter, wichtiger Punkt. Aus all diesem folgt für mich halt auch, das ist nicht das einzige Argument, dass es auch in der Bundesrepublik Deutschland möglich ist, die BDS-Bewegung zu fördern und zu machen, geschieht ja auch schon, und dabei eben die Begriffe in einen passenden Rahmen zu stellen. Das ist natürlich der Begriff Boykott mit gemeint und sensibel zu sein gegenüber der besonderen Situation vor dem Hintergrund der Nazi-Barbarei, dass das hier als dem Land, das eben die Tätergesellschaft war, ist das natürlich, spielt das eine besondere Rolle. Können wir auch gleich nochmal diskutieren, was es im Einzelnen heißen kann. Im Moment ist es eben auch so, dass das palästinensische BDS-Komitee zwei Kampagnen besonders in den Vordergrund rückt, die sehr gut zu den Inhalten von internationaler Solidarität und von Friedensengagement, gerade speziell auch in Deutschland, passen und in Europa überhaupt. Dieses ist erstmal die europäische Kampagne gegen Agrexco. Schier hatte das gestern auch schon erwähnt, also gegen ein israelisches Unternehmen, das den Großteil der landwirtschaftlichen Produkte aus Israel exportiert und eben von den Produkten, die in Siedlungen hergestellt werden, in den besetzten palästinensischen Gebieten, 60-70% ausführt. Heißt nicht andersrum, dass das meiste, was von Agrexco kommt, aus den Siedlungen kommt, das ist nicht richtig, sind nur bis zu 50%, aber so rum eben das meiste, was, also wenn Sachen aus den Siedlungen kommen, dann werden die zu diesem hohen Prozentsatz von Agrexco vermarktet. Und es gibt jetzt eine europäische Kampagne gegen Agrexco, die nochmal in diesem Jahr so ein Anschub gekriegt hat. Da wird zu einem Aktionstag aufgerufen am Samstag, den 26. November 2011. Den Aufruf findet ihr auch hinten in Deutsch und auch in Englisch. Da haben sich 48 europäische Organisationen angeschlossen, auch 17 aus Deutschland. Und auch eine kleine Einladung an alle Interessierten. Es wird in Berlin stattfinden, vom 17. bis 18. September eben ein Workshop zur europaweiten Kampagne gegen Akrexco. Unter anderem wird eben auch Schier dabei sein und verschiedene andere Referentinnen und Referenten. Wenn ihr euch dazu anmelden mögt, sehr gerne. Da hinten findet ihr auf dem Tisch auch Blätter dazu. Das ist also die Akrexco-Kampagne, wo sich sehr gut anknüpfen lässt, auch hier, auch eben zum Stichwort Zielungsprodukte. Das zweite ist ein aktueller Aufruf, jetzt sozusagen zum 7. Jahrestag dieses Gutachtens des Internationalen Gerichtshofes, also zum Juli 2011, einen Aufruf des BDS-Komitees für ein militärisches Embargo gegen Israel als, Zitat, effektive, gewaltfreie Maßnahme, um Druck auf Israel auszuüben, seinen Verpflichtungen unter internationalem Recht nachzukommen. Zitat Ende. Den Aufruf findet ihr auch dahin, auch auf Deutsch und Englisch. Diese Forderung lässt sich eben problemlos mit aktuellen Protesten gegen deutsche Rüstungsexporte in das Krisengebiet Nahe und Mittlerer Osten verknüpfen. Und damit aber zugleich klare Konturen für die jeweiligen politischen Ziele bleiben, ist es halt wichtig, zum Beispiel auch Israel einerseits speziell zu erwähnen und diese Kampagne. Und die andere ist eben gegen Waffenexporte nach Saudi-Arabien. Aber die können sich dann miteinander auch verbinden. Nochmal kurz, weil es auch sehr wichtig ist, ein sehr guter Aufruf für das Waffenembargo zu den Zielen. Ich habe die zusammengefasst, das sind im Grunde 7 Ziele, ich habe die zu 3 zusammengefasst, was eben das palästinensische BDS-Komitee da schreibt. Erstens, die Einstellung der Versorgung Israels mit Waffen und anderem militärischen Material aller Arten, also der Export, aber auch darüber hinausgehend, andere Formen und den Stopp des Imports von israelischen Waren und den Stopp der militärischen Hilfe für Israel, haben wir gestern von Schier gehört, diese enormen Ausmaße aus den USA und was das da bedeutet. Also das alles zu stoppen, das ist der eine Bereich als Forderung. Zweitens, die Beendigung der Kooperation mit der israelischen Armee, mit militärischen Firmen und mit militärisch relevanten Forschungs- und Entwicklungsprojekten, denn das spielt auch eine große Rolle, diese Kooperation, wir erwähnt das eben auch auf der EU-Schiene, auf der europäischen allgemein auch zum Beispiel. Und es ist auch ja so, dass Treffen stattfinden zwischen der Bundeswehr und der israelischen Armee häufiger, das findet dann in verschiedenen Formen statt. Also das ist die zweite Forderung, alle Formen dieser Kooperation einzustellen und drittens keine Kooperation mit dem israelischen Atomwaffenprogramm und stattdessen Engagement für einen atomwaffenfreien Nahen und Mittleren Osten. Das heißt also, diese Forderungen richten sich an Staaten, die richten sich an Unternehmen, an Institutionen, Universitäten und so weiter, aber eben nicht zuletzt an Staaten. Und insofern ist es schon das, was Birgit erwähnt hat, als dritten Punkt in diesem BDS, das S für Sanktionen, das ist eigentlich die Forderung nach Sanktionen schon. Das erstmal so als das Sanktionsorientierte, jetzt noch abschließend ein paar Stichworte, wie es aussieht mit der militärischen Kooperation zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel, wobei ich mich da auch, wie gesagt, auf Stichpunkte beschränke, ich erhebe da jetzt keinen Vollständigkeitsanspruch. Man kann feststellen, Expertinnen und Experten haben das festgestellt, dass der unmittelbare Export von ganzen Waffensystemen von Deutschland nach Israel eher selten ist, aber es kommt natürlich vor und was ja eben sehr bekannt ist, eine spektakuläre Ausnahme, ist die Lieferung von deutschen U-Booten der Dolphin-Klasse an Israel, wird hergestellt von der Kieler HDW-Werft, die zu ThyssenKrupp gehört und die Dinger können eben auch atomar bestückt werden. Insofern ist also diese Forderung des Aufrufs des fürs Militärembargo, eben die Förderung des israelischen Atomwaffenprogramms zu stoppen, die richten sich auch unmittelbar an die deutsche Regierung. Das wird auch erwähnt, es gibt noch ein Hintergrundpapier zu diesem Aufruf, der sehr reichhaltig ist, da wird es auch direkt erwähnt, dass die deutsche Regierung, dass das deutsche Unternehmen eben direkt beteiligt ist oder halb indirekt am israelischen Atomwaffenprogramm. Der Spiegel hat halt jüngst berichtet, dass jetzt anliegt, der Verkauf eines sechsten dieser Gebote, also fünf gab es schon, an Israel in den kommenden 4 Jahren. Und die Bundesregierung eben beabsichtigt, das mit insgesamt 135 Millionen Euro zu fördern. Das war schon bei den bisherigen der Fall. Man hat auch gesagt, dass Einzelne, dass da die Lieferung gestockt hat. Aber auf jeden Fall sind einige geliefert worden. Das war immer eben aus dem Staatshaus, dem Bundesdeutschen, aus dem Bundeshaushalt, eben diese Förderung mit drin. Die zweite Form der Waffenkooperation, Militärkooperation ist eben häufiger, sind Lizenzproduktionen. Und das bedeutet halt, dass von deutschen Unternehmen Einzelteile in Israel, in Waffen, dort Waffensystemen auf Lizenz selber hergestellt werden. Da ist die Firma MTU bei München, glaube ich, ziemlich bedeutsam, die Motoren herstellt und eben unter anderem für israelische Schnellboote und Korvetten, die eben auch beim Überfall auf den Gazastreifen Ende 2008, Anfang 2009 eingesetzt worden sind. Auch dann gibt es ja einen klassischen Panzer in Israel, den Merkava-Kampfpanzer. Da sind halt auch viele Einzelteile von deutschen Unternehmen, eben Motoren, zum Beispiel von MTU wiederum, Kanone von Rheinmetall und verschiedene andere Einzelteile, wo ich jetzt die Details nicht erwähne, von der Renk AG in Augsburg, von IGB Deisenroth und von AEG, was ja zumindest lange Zeit ein deutsches Unternehmen war, sozusagen. Um ein weiteres Beispiel zu nennen, die Heidelberger Firma AIM, die eben Infrarotmodule, also jedenfalls Systeme herstellt, mit denen Ziele erfasst werden können, eben zum Beispiel in einem Jagdbomber, 16 Jagdbomber oder eben in dem Kampfhubschrauber AH-64 von dem Apache-Kampfhubschrauber. So, das sind ein paar Beispiele, es gibt bestimmt wesentlich mehr. Die dritte wichtige Sache ist die gemeinsame deutsch-israelische Entwicklung und Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Waffen. Eins wurde auch gestern schon diskutiert, sind Drohnen, unbemannte Flugzeuge, die einerseits zur Beobachtung dienen für eine Vorbereitung zum militärischen Angriff oder von denen auch selbst geschossen werden kann, ganz sauber und clean von einem Videoschirm, wo irgendjemand sitzt, genau den Flug verfolgt und genau dann abschießen kann mit Knopfdruck. Von einem Büro aus in gewisser Weise. Da gibt es verschiedene Systeme auf Ziele. Es ist ja bekannt, also natürlich hat nicht nur Israel mit Drohnen zu tun, es ist ja bekannt von den vielen, vielen Opfern in Pakistan durch US-Drohnen beispielsweise oder von US-Armee betriebene und eben aus US-Produktion. Hier geht es jetzt um eine Zusammenarbeit der deutschen Firma Rheinmetall und der israelischen Firma Israel Aerospace Industries, IAI, wo eine Drohne, die von IAI entwickelt worden ist, weiterentwickelt wurde von Rheinmetall, umgebaut, damit sie für den deutschen Einsatz im Afghanistan-Krieg, für den deutschen Afghanistan-Krieg eben verwendbar ist. Und dazu kommen dann auch, gab es ja auch in der Presse Berichte, Bundeswehrsoldaten nach Israel und werden dort ausgebildet dann davon. Aktuelles Beispiel ist eben die Entwicklung einer Luft-Boden-Rakete, die heißt Pilum, durch das israelische Unternehmen Rafael Advanced Defense Systems und die deutsche Firma Diehl. Diese Kombination Rafael und Diehl ist auch ganz wichtig. Die haben länger schon eine Kooperation und Diehl ist ja auch bekannt geworden, zum Beispiel für die Produktion von Streubomben und hat in seiner Öffentlichkeitsarbeit die Besonderheit drin, dass diese Streubomben nicht Streubomben genannt werden dürfen und dass also Journalisten deswegen verklagt worden sind. Also Diehl, würde ich damit nur sagen, ist auch eine prominente Firma und diese Zusammenarbeit ist prominent. Diese Rakete nun soll eben dann zusammen mit dem Eurofighter verkauft werden, der ja eben in verschiedenen Ländern jetzt schon benutzt wird, in Großbritannien, Deutschland, Italien, Spanien, Österreich, Saudi-Arabien. Und da heißt es eben in dem Artikel aus der Jerusalem Post, das wäre bislang noch unklar, ob die israelische Regierung vielleicht sagen würde, ihr dürft das aber nicht nach Saudi-Arabien, in den Eurofighter, der Saudi-Arabien gehört oder den Saudi-Arabien bekommt, da dürft ihr das nicht reintun. Das ist nicht klar. Ich habe da eben geschrieben, das soll unklar sein, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die israelische Regierung letzten Endes gar nichts dagegen hat, weil es ja auch deutlich wurde, dass jetzt bei den Lieferungen, bei den Panzerlieferungen nach Saudi-Arabien auch die israelische Regierung nichts dagegen hat, weil sie Saudi-Arabien nicht mehr als Gegner sieht, sondern im Grunde genommen vor dem Hintergrund, wie andere Regierungen auch, die Bundesregierung offenbar auch, vor dem Hintergrund der demokratischen arabischen Revolution als Stabilitätsfaktor. Also ich weiß nicht, wie es hier ausgehen wird, aber ich könnte mir vorstellen, Israel sagt, könnte da auch ruhig, wir bauen das ja selber, können wir auch dafür Saudi-Arabien geben. Ich weiß es nicht. Das zeigt in jedem Fall eben die Bandbreite der Kooperation und eben diesen integrierten Status auch der israelischen Rüstungsproduktion. Ja, nur nochmal zur Zusammenfassung oder zum Abschluss. Wie bereits erwähnt, ist eben die Kampagne für ein Ende der militärischen Kooperation in Israel, die kann zugleich verbunden werden mit zivilgesellschaftlichen Strategien, die sich halt grundsätzlich richten gegen die militärische Zusammenarbeit mit kriegsführenden Staaten, gegen die Zusammenarbeit mit Staaten, die das Völkerrecht und die Menschenrechte verletzen und gegen Waffenexport in Konfliktregionen, was ja eben jetzt auch in der deutschen Innenpolitik Gott sei Dank eben ziemlich wichtig ist und auch bei zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ja, und diese BDS-Bewegung, die es eben jetzt von Palästina her gibt und eben als internationale, nicht ethnische Bewegung, die wäre sicher auch auf andere Länder anwendbar und kann eben als Teil einer globalen gewaltlosen Strategie gegen Unterdrückung und Krieg gesehen werden, wobei es immer sicher am besten ist, wenn dann in anderen Ländern auch Organisationen von da, Oppositions- und Widerstandsorganisationen, das anleiern. Und selbstverständlich können diejenigen, die jetzt eben die bei BDS aus Palästina sozusagen unterstützen, das nicht alles machen, weil manchmal lautet ja die Kritik, warum macht ihr nur Israel? Also das kann man dann an jeden richten, warum macht ihr nur Burma, warum macht ihr nur Mexiko, warum macht ihr dies? Das wäre dann wichtig, dass andere das auch entwickeln, das kann eben auch zusammen. Ja, soweit erst einmal, dann kann man in der Diskussion noch vieles vertiefen. Ja.
Vielen Dank. Ja, mein Vorschlag ist, wir machen jetzt Pause. 10 Minuten, genügt das? Ja, gut, dann lüften wir auch kräftig durch und können dann diskutieren. Na, gut gemacht, alle beiden. Na, ihr beide machen das an Zeit. Ich habe es gar nicht erwähnt.
Das macht überhaupt nichts. Ich wollte nur wissen, kannst du kurz, wenn wir gleich die Diskussion haben, Bescheid sagen, dass die Leute aufstehen sollen, wenn sie reden?
Ja.
Das war gestern ein bisschen schwierig, mit denen, die ganz hinten saßen.
Genau, und ich hatte ja heute ein bisschen in der ersten Reihe, wenn ich dann erst so leise murmel, dann kann ich gar nichts machen. Das ist anstrengend, aber für euch, das ist super.
Aber ich finde, also das Thema ist gerade total gut, das ist super zu übersetzen. Ja, doch wirklich, also es ist jetzt sehr konkret, ja.
Vielleicht, weil es auch so international ist.
Ja, genau. Ja,
muss ich Ihnen mal sagen. Ich wollte nur mal sagen, Sie sagt eben, das Thema ist sehr gut zu übersetzen, weil es
eigentlich
konkret ist. Und das ist ja eine tolle Sache, ja.
Ja,
das ist Spaß. Ja, das ist auch toll. Es dauert, hat es jetzt so viel und so schnell und so, aber ich dachte, das lässt sich sehr gut.
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass wir heute ganz besonderes Glück haben. Also wir haben auch woanders in einem Workshop gute Übersetzer gehabt, aber wir haben auch ganz anderes. Ja, ganz anderes. Und das, da habe ich auch den Eindruck, dass wir ganz gut stehen. Danke. Okay, also.
Sag mal, ich möchte noch Stuttgart hier aufnehmen. Ich habe es ja nicht ausgedruckt.
Ja.
Der
Palästina-Komitee Stuttgart. Ja. Das Palästina-Komitee Stuttgart. Also das heißt, glaube ich, immer radiofreies Palästina. Ja. Also wenn du wenn Menschen sollen einfach googeln, Palästina-Komitee Stuttgart. Dann kommt es auch.
Ja.
Ja.
Ja, das wäre nett. Ja, ich würde das sehen. Das wäre nett, wenn du das machst.
Hast du die auch noch in Schwarz?
Ja, das hast du mir so gebracht. Ich
meine, hast du nicht in Schwarz?
Habe ich leider nicht. Mir tut mir leid, die Latifi hat das ausgeguckt.
Ach, das ist jetzt die Liste, die wir haben.
Nee, dann nochmal doppelt frei. Muss das nochmal durchlaufen lassen.
Ja, dann machen wir noch ein paar Striche dazwischen. Sonst
nee, das können die dann. Ja, warte mal, wann? Also, machen wir 70 Liter mehr. Und von hier hast du 76. Ja, okay.
Und dann ist es so, dass wir die Kinder in der Schule haben.